bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, ring, ring. Liebe Freundinnen und Freunde des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie, hier ist Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und wie immer habe ich in der Leitung Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an unserer Universität. Hallo Ruprecht.
Hallo Justus.
Ruprecht, wir haben auch noch einen Gast heute in der Leitung. Wir haben hier eine Telefonkonferenz sozusagen. Willst du mal verraten, wer das ist und den Gast auch gleich begrüßen?
Das mache ich sehr gerne, Justus, denn das ist ein Gast, auf den wir beide uns ja schon richtig freuen. Und zwar deshalb, weil wir diese Kategorie von Gästen so selten haben. Es handelt sich nämlich um einen Richter und natürlich nicht um irgendeinen Richter, sondern um einen der prominentesten Kartellrichter Deutschlands. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Und das ist Gerhard Klumpe, Dr. Gerhard Klumpe, Vorsitzender Richter am Landgericht Dortmund. Hallo, Herr Klumpe.
Hallo, Herr Porzun, hallo, Herr.
Sehr schön, dass Sie da sind. Es ist deshalb so eine große Freude für uns, weil es für Richterinnen und Richter ja eher ungewöhnlich ist, dass sie in solche Podcasts gehen. Zum einen fürchten sie die fiesen, gemeinen Fragen von Justus Haukapp, völlig zu Recht, ja, knallhart, investigativ. Und zum anderen, Justus, du brauchst gar nichts zu sagen, du...
Ich sehe, du willst eigentlich. Ich schweige, ich bin völlig perplex, ja, angesichts dieser Ankündigung.
Nein, und zum anderen ist es ja für Richterinnen und Richter durchaus auch immer ein Balanceakt. Sobald man sich in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass man das Ganze am nächsten Tag als Befangenheitsantrag zurückgespielt kriegt. Herr Klumpe, Sie haben da wenig Hemmungen oder zumindest sind Sie jemand, der sich auch ab und zu mal in der Öffentlichkeit positioniert, weshalb Sie von vielen auch geschätzt werden. Das finden wir gut. Sie haben keine Sorgen, offenbar.
Nein, ich mache nur Oberflächlichkeiten heute, dann kann auch gar nichts passieren.
Da gucken wir mal, den wollen wir mal auf den
Zahn fühlen.
Genau. Ja. Sie sind nicht als Kartellrechtler geboren worden, wenn ich das richtig sehe. Sie sind natürlich Jurist, Sie sind auch Kollege von uns übrigens. Sie unterrichten an der Heinrich-Heine-Universität mit großem Erfolg bei den Studierenden. Und Sie haben, wie ich gelesen habe, zum Strafrecht promoviert.
Ja, es ist eine Jugendsünde gewesen, sage ich heute dann, da ich im Strafrecht gelandet bin seinerzeit. Wird mir manchmal auch noch vorgehalten, du hast ja gar nicht im richtigen Jura promoviert, das war ja nur Strafrecht. Aber ja, in der Tat, also das ergab sich damals so und dann war es seinerzeit das ganz aktuelle Thema der fortgesetzten Handlung beziehungsweise des Fortfalls der fortgesetzten Handlung und da habe ich dann damals dazu geschrieben.
Das ist ja durchaus für den ein oder anderen Kartellrechtler noch ein Begriff, die fortgesetzte Handlung, wenn dann sich so ein Kartelltreffen über Jahre hinzieht oder ähnliches. Wie sind Sie zum Vorsitzenden Richter einer Kartellkammer am Landgericht geworden?
Das ist wie die Jungfrau zum Kinde kommt, bekanntlich. Irgendwann war im Jahre des Jahres 2015, wenn wir jetzt über die 8. Zivilkammer sprechen, als Kammer für Handelssachen Vorsitzende, hatte ich immer schon ein bisschen Kartellrecht gemacht. Aber 2015 wurde dann der Kollege, der die 8. Zivilkammer führte, pensioniert. Ja, und da jetzt niemand wirklich hier geschrien hat, danach trifft es seinen jüngsten Vorsitzenden manchmal. Also, das ist die verkürzte Version, aber es ist ein bisschen was Wahres dran.
Das ist ja sozusagen interessant. Als Ökonom hätte man gar nicht gedacht, sozusagen, dass Strafrecht so gar nicht so hoch angesehen wird wie das Kartellrecht. Gut, man denkt sicherlich, nichts wird so hoch angesehen wie das Kartellrecht. Aber in einigen Jurisdiktionen ist das ja durchaus verbunden sogar. Ich meine, da sind ja Kartellverstöße Straftaten. Also von daher hätte ich gedacht, ist das vielleicht auch schon für die Zukunft eine tolle Ausbildung?
In den USA wären wir dann wahrscheinlich anders, wären wir nur in Schmalen, was ist das, 298 oder so ähnlich. Aber ja, aber es ist so ein Running Gag wirklich. Also manche sagen das so, auch so Menschen, mit denen ich mal geschrieben habe und auch so in der Fakultät. Hey, Strafrechtler, okay.
Also Justus, du bist hier schon bei den richtigen Leuten gelandet, das können wir sagen. Das Landgericht Dortmund ist ja eines der drei Landgerichte, die für Kartellrecht in Nordrhein-Westfalen überhaupt nur zuständig sind und hat sich in den letzten Jahren, an wem das wohl liegen mag, einen herausragenden Ruf auch erarbeitet und insbesondere natürlich im Bereich des Schadensersatzrechts. Das ist, glaube ich, das, womit die meisten Hörerinnen und Hörer Sie und das LG Dortmund mal in erster Linie assoziieren. Das ist aber gleichzeitig auch ein Thema, das ja für einen Richter ja kein ganz einfaches ist, diese Schadensersatzfälle im Kartellrecht. Wenn Sie daran denken, was geht Ihnen zuerst durch den Kopf, wenn Sie an diese Kartellschadensfälle denken?
Sehr viel Papier. Das ist also zu Zeiten, als die elektronische Akte noch nicht gab, die ja jetzt auch so langsam, aber sicher auf dem Plan steht und auch ganz einigermaßen funktioniert, jedenfalls in dem Bereich. Man muss das ganze Papier nicht mehr nach Hause schleppen, sondern man kann es jetzt auf dem Laptop transportieren. Aber in der Tat, also sehr viel Papier, sehr umfangreiche Verfahren, ein ganzer Haufen rechtlicher Probleme, wo dann auch immer, wenn man gerade meint, man hätte die Sachen gelöst, wo dann wieder ein neuer Gedanke aus Karlsruhe kommt und dann ist wieder alles anders und es ist also immer ein Rechtsgebiet mit sehr, sehr viel Bewegung drin, also nicht nur sehr viel Umfang, sondern auch inhaltlich immer großer Bewegung. Man muss immer tagesaktuell bleiben dabei letztlich. Das ist auch das, was ich meinen Beisitzer und Beisitzerinnen dann sage. Es ist doof, dass ihr jetzt nicht in den Kommentar gucken könnt einfach, weil im Zweifel ist das, was in dem Kommentar drin steht, schon etwas länger Geschichte und deswegen liest man diese Zeitschriften, liest diese Aufsätze und versucht mal so ein bisschen am Ball zu bleiben. Also es ist nicht ganz leicht, sich in dieses Rechtsgebiet auch einzuarbeiten.
Geben Sie uns doch mal so einen konkreten Einblick. Justus, du kennst es ja auch aus deinem Zuckerverfahren, über das wir hier mal ausführlich gesprochen haben. Sie haben zum Beispiel gerade einen Fall, da geht es, glaube ich, um die Abwicklung dieser Rundholz-Geschichten. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, was das konkret bedeutet in Zahlen oder in Masse.
Nein, Zahlen. Also man muss ja unterscheiden, ist tatsächlich noch eine Papierakte, damit fängt es erstmal an. Deswegen kann man sich die sehr gut auch so bildlich vorstellen. Und wir dürften da, glaube ich, so was die reinen Schriftsatzlängen angeht, irgendwo so bei 2.000, 2.500 Seiten sein, würde ich mal so grob überschlagen. Bin ich ganz sicher, müsste aber irgendwie so um den Bereich sein. Dann haben wir noch nicht über die Anlagen gesprochen, die konnte man dann nicht mehr in Papier vorlegen, sondern die sind dann auf einem USB-Stick gekommen und das sind dann an Erwerbsvorgängen, ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo veröffentlicht, ich meine, es wären irgendwie um 200, 230.000, whatever, irgendwas um den Dreh gewesen. Einzelne Vorgänge und ich habe da ja auch mal dann hochgerechnet, wie lange man daran lesen würde, wenn man jetzt mal vorne anfangen und hinten aufhören würde, und das dann müsste man noch damit arbeiten, das noch zuordnen im Einzelnen, ja. Und Fun Fact am Rande, kann man wohl auch sagen, was auch durch die Presse gegangen ist, das beklagte Land hat ja dann Streitverkündungen ausgebracht. Ich glaube mittlerweile irgendwas um 900 an der Zahl. Und es ist eine sehr interessante Arbeit für die Geschäftsstellen gewesen, die Streitverkündungen, die zwar elektronisch eingegangen sind, dann aber gleichwohl händisch eingepflegt werden mussten in das System, weil die Systeme nicht miteinander sprachen aus irgendwelchen Gründen. Das hat also sehr viele Mitarbeiter eine ganze Zeit lang auch bewegt. Ja, und jetzt ist man immer noch dabei, das weltweit zuzustellen, weil die auch irgendwie überall sitzen. Das ist also in der Sache schon ganz interessant. Aber das sind so dann die Dinge, mit denen man dann rein von der Abwicklung her zu kämpfen hat. Die Sache ist jetzt beim EuGH gelandet, wie man weiß. Und auch das ist ganz interessant, weil die haben da noch diverse Rückfragen. Da muss man da war meine erste Vorlage und jetzt, man muss da so ein Konto eröffnen, also ein elektronisches, über das dann alles abgewickelt wird. Also ich werde jetzt öfter vorlegen, nachdem wir diese ganzen Arbeiten gemacht haben, damit sich das auch lohnen mag.
Das erklärt sicherlich auch, warum das, man wundert sich ja, sagen wir als Außenstehender, häufig, warum das doch so lange zu dauern scheint, diese Verfahren. Das erklärt das sicherlich ein bisschen. Ich bin ja beruhigt, dass die nicht alle ausgedruckt werden mehr, die Erwerbsvorgänge. So wie das, wenn ich mich glaube, im Zementkartell im allerersten noch der Fall war. Das ist sicherlich für die Umwelt ein Fortschritt und wahrscheinlich auch für die Statik des Gerichtsgebäudes.
Also irgendwer hat das auch ausgerechnet. Hätten wir das ausdrucken müssen, wären dann auch so einige hunderttausend Seiten Papier gewesen. Und man sah sich schon womöglich gezwungen, das zu tun, weil irgendwas in irgendein Ausland zugestellt werden muss. Ich glaube, es war die USA, weiß ich gar nicht genau, wo man das dann womöglich auch in Papier hätte tun können, weil das von den Zustellungsbestimmungen her irgendwie mit dem USB-Stick nicht zulässig gewesen wäre. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. So ähnlich meine ich das auf der Geschäftsstelle Verstand zu haben. Das hat man bislang irgendwie noch abgewettert. Aber ja, kann man sich auch vorstellen, womöglich jetzt auch noch übersetzt werden müssen. Mal gucken, ob man jemanden gefunden hätte, der einige hunderttausend Seiten dann in absehbarer Zeit übersetzt.
Also ja, okay, da kann uns dann ja vielleicht doch die künstliche Intelligenz demnächst die Arbeit erleichtern. Also gerade wenn es so so standardisierte Vorgänge sind.
Ja, und dann so zur Dauer, wenn das interessiert, also vorbereitet hat man das Verfahren dann auch so, ja, ich sag mal so jeder 6 Wochen, also ich 6 Wochen Beisitzerin, 6 Wochen mal so bei den Daumen, das ist das, was es dann schon dauert, wenn man sich mal so ein bisschen durch Sachen allein durch den Inhalt tankt und dann halt auch durch die rechtlichen Fragen tankt, die jetzt auch nicht gering gewesen sind. Ne?
Sie haben ja die EuGH-Vorlage schon erwähnt, vielleicht können wir dabei mal kurz bleiben, das ist natürlich ein ja, spektakuläres Verfahren, das sich da hoffentlich ankündigt. Da geht es um die Abtretungsmodelle, die ja im Kartellschadensersatz immer wieder eine Rolle spielen. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht jeden Tag bei Ihnen eine Klage einreichen, mal ganz kurz erklären, wo liegen da eigentlich die Probleme?
Ja, oder die Fragen.
Ja, das große Rechtsproblem an der Stelle ist eben, es gibt das Rechtsdienstleistungsgesetz und es gab eine ganze Reihe von Gerichten, jetzt speziell kartellrechtlicher Art, die gesagt haben, es verstößt gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, wenn ich Forderungen abtrete, die sich eben, ja, also wenn ich kartellrechtliche Forderungen abtrete, wenn wir es mal so sagen wollen. Und das soll jetzt gegen § 3 RDG verstoßen und aus anderen Gründen, aufgrund dieser konkreten Ausgestaltung dieses Abtretungsmodells, also eine treuhänderische Abtretung an ein sogenanntes Klagevehikel und so weiter, dann auch noch gegen § 4 RDG und dadurch sind dann eben die Abtretungen unwirksam und dadurch wäre dann eben die Klage, und das ist ja auch an verschiedenen Standorten so passiert, wäre dann eben die Klage abzuweisen. Ja, und wir haben dann so eine vermittelnde Lösung vertreten. Das heißt, wir hatten es tatsächlich mit einem Standalone zu tun. Das heißt, es gab keinen, nach unserer Rechtsauffassung jedenfalls, es gab keinen vorangehenden Bescheid, aufgrund dessen, auf den sich die Klage hätte stützen können. Und deswegen muss man dann auch noch die komplette kartellrechtliche Lage prüfen, den Kartellrechtsverstoß im Grunde selber feststellen, also Standalone-Situation. Und da haben wir eben gesagt, ja, das dürfte dann wohl tatsächlich nicht mehr vom RDG abgedeckt sein, daher könnte das dann unwirksam sein. Und dann die große Wolte rüber zum Jedermann, der ja immer so ein bisschen im Hintergrund mitspielt. Und da haben wir gesagt eben, ja, wenn Jedermann jetzt in der Stunde seiner größten Not, nämlich womöglich Schäden durch in einer Standalone-Situation, kein Amt hat ihm geholfen sozusagen, wenn er da jetzt allein gelassen wird und auf sich selber gestellt wäre, das könnte schwierig sein. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, also in der Nutshell im Grunde geschildert. Also, was
ist das? Der Jedermann ist, um das nochmal kurz zu sagen, der Jedermann ist derjenige, der nach dem EuGH, wir kennen die Courage-Rechtsprechung beispielsweise, der eben Schäden geltend machen können soll, sonst wird das europäische Kartellrecht nicht effektiv durchgesetzt. Das ist sozusagen die Krux, die dahinter steht. Bezieht sich das dann in der Antwort nur auf Standalone-Klagen oder wird das auch für die Follow-on-Klagen am Ende des Tages möglicherweise den Durchbruch bringen? Denn da gibt es ja Gerichte, die da auch sehr zurückhaltend sind bei diesen Abtretungsmodellen.
Ja, also wie gesagt, im Kartellrecht, glaube ich, bislang hat es überhaupt noch niemand wirklich durchgewunken. Es gibt ja verschiedene BGH-Entscheidungen, die jetzt in anderen Rechtsgebieten sagen, ja, ist okay, im Kartellrecht jetzt halt noch nicht. Und wir haben die Fragen ja jetzt so gestaltet in dem Beschluss, dass auch Follow-on mit abgedeckt wäre. Also unsere Frage 1 bezog sich im Prinzip auf Follow-on, Frage 2 auf Standalone. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der EuGH freundlicherweise beide Fragen beantwortet.
Wann dürfen wir damit eine Antwort rechnen? Haben Sie schon Signale gekriegt aus Luxemburg? Wissen Sie da was? Oder?
Ich weiß nur, dass wir alle Präliminarien jetzt erfüllt haben. Ich sagte ja, das ist auch nicht mal so eben. Das hat auch einige Zeit gedauert tatsächlich. Auch noch irgendwelche Nachbesserungen. Das Rubrum war noch nicht richtig oder man weiß es nicht. Und jedenfalls, ja, die Präliminarien sind erfüllt. Und das heißt, es wird jetzt irgendwie seinen Weg gehen. Ja, wie lange das dauert, wissen wir alle irgendwie. Ne? Mal gucken, was so auf der Agenda dort steht. Also ich habe mich mal so auf 2 Jahre eingestellt. Selbst seinerzeit die Frage, das wäre nur eine kleine im Grunde, was vom Landgericht Hannover kam bezüglich, ob irgendwelche Spezialfahrzeuge auch LKWs im Sinne des Bescheides sind. Das war ja auch nicht mal so ganz schnell beantwortet. Und hier ist jetzt vielleicht noch etwas ausführlicher. Man wird sehen.
Das ist ja interessant. Sozusagen, das bringt mich auch zu einem größeren Komplex in gewisser Weise. Es ist ja nicht immer besonders einfach, sag ich mal, so Kartellrechtsschäden geltend zu machen. Das eine Thema ist schon, wie Sozusagen versammle ich überhaupt die Ressourcen oder wie bündel ich die Ressourcen? Welches Modell kann ich da finden? Das mal sehen, wie wir da weiterkommen tatsächlich. Aber auch sonst sind das ja Verfahren, die, das habe ich ja selber in Mannheim gelernt, aber auch andernorts nicht gerade wenig auch zeitliche Ressourcen verschlingen bei den, bei allen Beteiligten eigentlich. Und so ganz allgemein frage ich mich, ob wir da schon eigentlich beim besten System angekommen sind, wenn wir wirklich wollen, dass Kartellrechtsschaden eingeklagt werden. Ist das nicht, müssten wir das nicht eigentlich ganz irgendwie doch erheblich vereinfachen? Oder ist es sozusagen momentan nicht eigentlich zu kompliziert, sozusagen, wenn man rechtspolitisch mal denkt?
Das Problem ist, ja, dann kommt wieder die Kritik, wir wollen kein Sonderzivilrecht für Kartellrechtssachen oder speziell für Kartellschadensersatz. Das heißt, vorläufig unterliegen wir eben noch den ganz normalen Regeln der ZPO. Und das heißt eben, es muss vorne auf der Darlegungsebene einiges passieren und dann muss hinten raus gegebenenfalls auf der Beweisebene einiges passieren. Und da fängt es dann eben an. Wir halten uns nochmal so 230.000 Erwerbsvorgänge vor Augen, die ja dann im einzelnen Schadensbestandteil wären, beziehungsweise aus jedem einzelnen Erwerbsvorgang würde dann ja ein Schaden abgeleitet werden. Das heißt, nach den ganz normalen Regeln müsste ich den jetzt eben vortragen. Also muss ich den Erwerbsvorgang vortragen am so und so füllten zwischen A und B zu einem Preis von, für eine Menge Holz von und das mal 230.000. Das wird irgendwann mal zu Frustration führen, speziell dann, wenn es länger als 10 Jahre her ist. Das heißt also, die gängigen Aufbewahrungsfristen auch für Unterlagen dann durch sind und so weiter. Und da wird man sich dann früher oder später vielleicht mal Gedanken machen müssen, ob das dann so weiterlaufen muss oder ob es da vielleicht dann irgendwelche Erleichterungen für geben könnte, bis dann ist das eben aufgrund geltender ZPO eben so nicht der Fall. Das ist eben eins der Probleme eben auch dabei. Ne? Und ja, das kann man eben noch weiter runterbrechen, wenn jetzt ja jedermann klagen soll. Und dann müsste er ja auch bei Gütern des täglichen Lebens klagen. Da wäre man dann vielleicht wieder auch bei Ihrem Lieblingsfall, Herr Hocker, beim Zucker. Wenn jetzt der Verbraucher, gehen wir mal dafür, wir unterstellen jetzt einfach mal, dass seien irgendwelche Schäden aufgetreten, wenn die dann unten beim Verbraucher gelandet wären, müsste theoretisch ja auch, siehe Passing On und so weiter, vielleicht sogar wirklich der Verbraucher der einzige Geschädigte im Lande sein, wenn jetzt beispielsweise alles weitergegeben worden wäre. Ja, dann zeigen Sie mir mal, wie viel Zucker Sie die letzten 10 Jahre so gekauft haben und zeigen Sie mir mal die Rechnungen dafür oder das auch nur ohne Rechnung vorzutragen oder Ähnliches. Wird also schwierig werden. Ne? Das ist die Frage, ob man sich da irgendwelche Aspekte mal überlegen müsste, wie das anders gehen könnte. Denn das mit den Regeln des normalen Zivilprozesses ist schwierig. War auch im Rundholz, der Beschluss ist ja bekannt insoweit, war auch im Rundholz schon schwierig, das zu tun.
Ja, das ist ja faktisch gesehen, muss man sagen, Ding der Unmöglichkeit. Nicht welcher Verbraucher sammelt schon sämtliche Quittungen seines Lebens, um dann zu wissen, ich habe so und so viele Tüten Gummibärchen, so viel Liter Cola, so viel, weiß nicht, Gewürzgurken und wo noch überall Zucker drin ist und dann vielleicht auch noch Puderzucker oder irgendwas gekauft und möchte jetzt wegen insgesamt 37,40 € oder wie auch wie viel das auch immer sein mag, meinen Kartellschaden zurückbekommen. Das ist ja, das wäre ja faktisch sozusagen die Aussetzung, muss man sagen.
Und dann das zu klagen dann halt, ne? Also da irgendwie eine Summe zu nennen, die dann vielleicht auch bei 150 € in 10 Jahren wäre, wenn man es hochschätzt, keine Ahnung, oder auch nur pro Jahr. Und ja, dann mit all den Unwägbarkeiten, die eben, das haben Sie ja schon angedeutet, die der Kartellschadensersatzprozess dann so mit sich bringt. Ja.
Herr Klumpe, Sie sind ja ein kreativer Kopf. Sie haben doch bestimmt schon für unseren Gesetzgeber, der die 12. GWB-Novelle in Angriff nimmt, sich etwas ausgedacht, was Sie sich wünschen aus Dortmund.
Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, sonst ein lang gehegter Wunsch, der immer mal wieder auch veröffentlicht worden ist und von allen Seiten auch immer mal wieder so anklang, ging ja immer mal dahin, dass man dann irgendwie eine über die ohnehin schon vorhandene Schadensvermutung des OB und man da auch irgendwas mal im Hinblick auf die Schadenshöhe macht. Hat sogar Herr Meyerbeck mal in einer Festschrift so angedeutet, dass das vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Wäre natürlich die Frage, in welcher Höhe man das tut. Andere Länder haben es schon getan, andere Mitgliedstaaten auch, ne? Ungarn, Rumänien sogar bis zu 20%, was weiß ich, Ungarn waren es 10%, glaube ich, ist erstmal die Frage, ob man das überhaupt tun will, ob das irgendwie politisch opportun wäre und welcher Höhe man es dann tun würde. Wir haben ja jetzt mit der ja nun drohenden 11. GWB-Novelle, da werden wir es ja irgendwo im Rahmen des 34 so eine Prozentvermutung bekommen. Vielleicht wäre das ein Ansatz, das auch irgendwie mal ins Kartellschadensersatzrecht dann einzubauen. Es wird den Prozess auch womöglich noch nicht wirklich vereinfachen, denn ich habe jedes Vertrauen in die beklagten Seite, dass die in der Lage wären, dann Dinge darzulegen und auch eben Gutachter dann beizubringen, um dann den nötigen Gegenbeweis, je nachdem, wie man es jetzt ausgestalten würde, wenn man es jetzt als echte gesetzliche Vermutung ausgestalten würde, dann müsste man nach 292 ZPO irgendwelche Gegenbeweise da tun. Ja, und dann säße man dann auch wieder da und müsste womöglich einen Hauptkap dann beschäftigen, damit er als Gerichtsgutachter dann die Tuning-Feststellungen da treffen würde. Das heißt, man käme da nicht drum herum, aber ja, dem Jedermann, um es mal wieder auf den runterzubrechen, dem wäre insoweit geholfen, weil nach derzeitiger Lage müsste er vielleicht ein Privatgutachten erstmal einreichen. Manche Gerichte sagen so, manche wollen es halt haben. Und müsste das also bezahlen, was das kostet, wissen wir alle.
Und der Hauptkampf ist nicht günstig, das ist bekannt. Ja.
Wir fragen ihn jetzt nicht, wenn jedermann jetzt mal käme, was das kosten würde, ob es einen Discount gäbe bei DICE, aber gehen wir mal davon aus, dass nicht. Und ja, da müsste ich das Gerichtsgutachten eben auch noch bevorschussen, weil ich als Klägervertreter, als Kläger halt schlechterdings in der Beweislast bin. Würde man das jetzt umdrehen, das scheint mir insofern zumindest vertretbar zu sein, weil jedenfalls im Follow-on-Verfahren, ich weiß ja, es hat eine Rechtsverletzung stattgefunden, jedenfalls da scheint mir das dann interessengerecht zu sein, dann wäre dem jedermann zumindest schon mal geholfen und dann käme man vielleicht auch ohne solche Dinge wie Offenlegungsansprüche oder Ähnliches aus, weil dann schon die Daten, denke ich mal, zum Gegenbeweis von sich aus dann gegeben würden. Das wäre also schon vielleicht interessant.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch eine gewisse Sympathie für diese Vermutung, die natürlich widerlegbar irgendwo sein muss. Aber genau Ihre, was Sie gerade schildern, scheint mir ein Punkt zu sein, der nicht ganz unwichtig ist, dass man sagt, typischerweise ist es ja doch eher so, dass man eine überschaubare Anzahl von Kartellanten hat und eine deutlich größere Anzahl von Geschädigten, selbst wenn das nur auf der Ebene zwischen Unternehmen ist, dass es viel mehr Käufer als Verkäufer in vielen Märkten, muss nicht immer so sein, aber häufig ist das doch der Fall. Und die einzelnen Käufer, so ist meine Erfahrung, haben doch eher schlechtere Daten, also weil sie einfach weniger haben, als die Kartellanten. Von daher ist natürlich die, wenn man jetzt sozusagen eine Grundvermutung ausspricht, der Schaden ist x Prozent. Na gut, wenn er jetzt, wie jetzt im Gesetz, in der 11. GWB-Novelle angelegt ist, man sagt, die Grundvermutung ist 1%, würde ich sagen, das kann man sich wahrscheinlich sparen. Ja, aber wenn man sagt, die ist wie irgendwo zwischen 10% und 20%, so wie in europäischen Ländern, dann gäbe es doch vielleicht eher die Anreize der Kartellanten selber, die Daten vorzutragen, warum das nicht so ist. Und das ist, scheint mir momentan eher schwierig zu sein, dass die ganzen Geschädigten aus ihren Erwerbsvorgängen, die müssen dann irgendwie poolen die Daten und gucken, ob sie irgendwie noch an andere Daten kommen, um ihren Schaden zu belegen. Das ist ja ungleich viel schwieriger. Ja. Also wir haben da ja eine gewisse Asymmetrie momentan, die eigentlich mal informationsökonomisch nicht gut begründet ist, weil da müsste die genau andersrum ausgestaltet sein, dass die Beweislast beim...
Da käme man dann ja mit so einer gesetzlichen Mindestschadensvermutung, wenn wir es mal so nennen wollen, da käme man dann ja hin. Vielleicht käme man sogar mit weniger als diesen 10% aus. Vielleicht könnte man sogar diese 1% erstmal so als ersten Fuß in der Tür benutzen, um dann eben, so wie es der BGH uns ja auch vorexerziert, immer mal wieder so die Pros und Kontras aus dem Fall so als Aspekte herauszuziehen, um dann zu begründen, es sind jetzt ein paar Prozent mehr, weil diese und jene Faktoren sind gegeben, oder es ist jetzt ein bisschen weniger, weil diese und jene Faktoren sind gegeben. Also so eine Vermutung plus Indizienkette draufgesetzt, das wäre vielleicht auch eine Lösung, wenn alles andere dann irgendwie nicht durchsetzbar wäre, so als Denkmodell zumindest.
Das haben wir auch schon mal an anderer Stelle diskutiert, sozusagen tatsächlich, wenn man eine gute, sagen wir, Art Daumenregeln hätte, nachdem man sagen könnte, wir wissen empirisch, ein Kartell dieser Art hat eher höhere Schäden und differenzierte Produkte haben eher geringere Schäden. Also das ist jetzt völlig aus dem, ohne Substanz vorgetragen. Ja, also, aber also man müsste quasi dafür ja so eine gewisse systematische Evidenz haben, damit man diese Heuristiken dann auch
verwenden könnte. Man muss eben sagen, davor gesetzt müsste dann vielleicht wirklich drüber nachgedacht werden, ob ich nicht noch irgendeine Norm brauche, die sich so ein bisschen mit der Darlegungslast mal beschäftigt. Also wenn ich die BGH-Rechtsprechung verstehe, wollen die ja dann doch, und das scheint mir einer dieser letzten Ausflüsse oder einer der letzten Gründe zu sein, warum man an dieser Kartellbetroffenheit festhält, die ja irgendwie zu 286 ZBO gehören soll, ich müsste wohl nach BGH-Rechtsprechung die Darlegung und die Erwerbsvorgänge im Einzelnen darlegen, also nach den Regeln des 286. Wenn das so ist und ich entsprechend lange Kartellzeiträume habe oder eben keine Nachweise mehr habe, dann hilft hinten raus die gesetzliche Vermutung irgendeiner Schadenshöhe natürlich auch nicht. Das heißt, es müsste wohl vorne gekoppelt werden mit irgendwas, was sich mit der Darlegungsebene beschäftigt, was da auch irgendwelche Zusammenfassungen, Schätzungen oder irgendwas vielleicht zulassen würde oder sagen wir besser Hochrechnungen aus irgendwelchen Erfahrungswerten, die man darlegen kann. Aber das wäre mit Sicherheit das, wo der Weg hingehen müsste.
Sie haben gerade gesagt, Herr Klumpe, Sie verstehen die BGH-Rechtsprechung. Ist das so?
Jetzt müssen die Herrschaften in Karlsruhe mal weghören. Ich verfolge Sie natürlich mit großem Interesse. Ich war jetzt zuletzt sehr geflasht von Stahlstrahlmitteln. Aus Gründen, weil diese Indizienwürdigung, die da vorgenommen worden ist, jetzt heißt es, wer geht schlechter, wird auf dem BGH ein.
Das kennen die aus Düsseldorf zumindest schon.
Das stimmt in der Tat. Ja, das stimmt. Nein, ich finde es grundsätzlich richtig. Nur ich habe so den Eindruck gehabt, das hätte ich vor Dezember 2018 alles schon mal so gelesen. Und dann kam Dezember 2018 mit Schiene 1 und da war das irgendwie anders. Also die Ergebnisse, das ist ja auch jetzt ganz paraphrasierend, aber die Ergebnisse, die man jetzt in Stahlstrahlmitteln so gefunden hat, haben mich auch sehr stark an die Anwendung des Anscheinsbeweises erinnert. Denn es gab sehr, 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 sehr viele Aspekte, mit denen die sich auch dann beschäftigt haben im Einzelnen, ne? Die eigentlich gegen einen Schaden jetzt konkret gesprochen hätten, oder gegen die Entstehung eines Schadens gesprochen hätten. Aber man ist wirklich über jede Hürde hinübergekommen, weil man so dieses Bild vor Augen hatte, ja, es war ein Kartell, und das wird jetzt schon zu Schäden geführt haben. Ich mag dieses Bild eigentlich, und das scheint ja auch zugrunde zu liegen. Die Kollegen aus den Niederlanden hatten das in einer dieser LKW-Entscheidungen mal benutzt. Also das Kartell ist sozusagen das Wasser, was die Boote insgesamt hochtreibt. Die haben es, glaube ich, etwas schöner gesagt, aber ich glaube, dieses Bild lag dem da irgendwie zugrunde. Und ich habe den Eindruck, das liegt jetzt auch so ein bisschen der BGH-Rechtsprechung an der Stelle zugrunde. Also man hat alle möglichen Dinge, das war das Tochterunternehmen, die hatten weniger genommen, die hatten Rabatte gewährt, glaube ich, die hatten irgendwelche Zuschläge nicht genommen und so weiter. Nichts hat ihnen geholfen, sondern es kam dann zum Schaden. Also das schien mir doch nicht mehr dieser etwas schwächere Erfahrungssatz zu sein, den wir seit Schiene 1 ja genossen haben, der dann für den Anscheinsbeweis nicht reicht, sondern ja, der scheint mir doch sehr stark geworden zu sein, dieser Erfahrungssatz. Das scheint mir fast mehr zu sein, als ursprünglich mal aus dem Anscheinsbeweis selber herauszunehmen gewesen wäre. Also finde ich grundsätzlich in Ordnung, weil das durchaus auf der Linie war, die wir vorher auch mal irgendwann verfolgt haben. Also die 8. Kammer in ihren ersten Schienenurteilen, die noch nicht geschätzt haben, sondern die sich erstmal nur als Grundurteile mit dem Schaden auseinandergesetzt haben, das ging schon so in die Richtung, nur dann sollte das ja alles nicht mehr sein. Also man wird sich, wie gesagt, ich finde es gut, aber es scheint jetzt wieder so ein Rückbau stattzufinden, es scheint nochmal wieder freundlicher geworden zu sein, während man dann so nach Schiene 1 erstmal auf einem ganz anderen Pfad gewesen ist, seither arbeitet man sich wieder zurück.
Machen diese unterschiedlichen Beweisanforderungen, Beweismaßvorgaben für einen Richter in der Praxis eigentlich einen großen Unterschied?
Ja, ich hätte jetzt können wir jetzt zum Fußball zurückkommen und sagen, ja, Abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Na, das heißt, der Richter ist überzeugt. Der Richter hat die Überzeugung, die er an der Stelle gewinnen müsste, wenn er meint, die Überzeugung gewonnen zu haben. An der
Aber
Stelle.
Das stimmt ja auch nicht mehr, Herr Klumpe, weil jetzt sitzt ja diesen BGH, der in Köln im Keller sitzt. Ja, und sagte, das war doch kein Abseits. Ja.
Ich wollte auch immer schon mal einen Videoschiedsrichter hinzuziehen, also irgendwann werde ich mir den Gag in einer Verhandlung auch mal gönnen, glaube ich. Muss schon eine spezielle sein, muss schon eine lockere Stimmung vorherrschen. Ja, man muss sagen, also natürlich die Schadenshöhe kann ich nur unter 2,87 feststellen. Das heißt, müsste das unter dem Gesichtspunkt von 2,86 gemacht werden, dann könnte man es vergessen. Denn es gibt ja diesen berühmten Satz, ne, Gewissheit, die vernünftigen zweifeln, Schweigen gebietet und so weiter. Das könnte ich da natürlich nie gelangen. Also Herr Haukapp ist bestimmt entsprechend gewiss seiner Ausführung in den Gutachten. Das heißt, wenn er sagt, das sind 10%, dann ist er bestimmt bei 2,86. Aber wir zweifeln immer so ein bisschen an, doch dran irgendwie. Und dann sind wir bei 2,87. Und da macht es dann schon den Unterschied. Vor allem für die Darlegungsebene, man kann das nicht genug betonen, da macht es den Unterschied wirklich. Also 2,86 würde, was die Darlegung der Erwerbsvorgänge angeht, dann doch ganz andere Anforderungen stellen als 2,87 und das gerät auch manchmal so ein bisschen in Vergessenheit, dass Darlegungsebene und Beweisebene ja doch durchaus verlinkt und vernetzt sind. Und wenn ich 2,86 habe, dann gilt eben 2,86 auch zunächst mal für beides. Und das stellt dann in der Praxis doch für schwierig, vor Schwierigkeiten.
Wir biegen schon so ganz langsam auf die Zielgerade ein, Herr Klumpe, aber wir wollen Sie natürlich nicht aus dieser Sendung entlassen, ohne dass Sie vielleicht noch einen Satz sagen zu den Fällen, bei denen es nicht primär um Schadensschätzung geht. Also Sie haben ja gelegentlich auch ganz normale Kartellfragen, kartellrechtliche Fragen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben das letztes Mal hier schon im Podcast besprochen, ging es um das FIFA-Spieler-Vermittlerreglement beispielsweise. Was sind da so die Trends und Entwicklungen, die Sie beobachten in Fällen, in denen es jetzt nicht um einen Kartellschadensersatz geht, sondern einfach beispielsweise um eine Unterlassungsverfügung?
Ja, will nicht sagen bei uns, aber es wächst durchaus an. Also die Dinge, die jetzt als normales Kartellrecht bei uns ankommen, ich sage auch gerne immer zu den Beisitzern, heute machen wir mal normales Kartellrecht. Und das findet sehr häufig im Rahmen tatsächlich einstweiligen Rechtsschutzes statt. Das heißt, da geht es dann doch darum, dass irgendein Aspekt, sei es, weil jemand von einer Plattform geflogen ist, sei es, weil jemand auf eine Plattform drauf möchte, das sieht man auch sonst in der Rechtsprechung, wenn man mal so durch die Republik schaut, es gab Entscheidungen Hannover, München und so weiter, die alle irgendwie im einstweiligen Rechtsschutz auch irgendwie mit der Plattformökonomie zu tun hatten. Das ist da schon relativ weit vorne. Gut, der FIFA-Fall hatte da jetzt nicht unbedingt was mit zu tun. Aber ja, es geht sehr häufig darum, dass eben auch Dinge im einstweiligen Rechtsschutz passieren müssen, weil sonst eben, wenn das lange andauern würde, wenn man erst das Hauptsacheverfahren durchführen müsste, dann dauert es eben die Zeit, die es dauert. Das dauert auch im normalen Kartellrecht meistens noch lang genug. Das muss gar kein Schadensersatzfall sein. Das scheint mir so ein wesentlicher Aspekt zu sein, dass also der Eilrechtsschutz da so ein bisschen im Vordergrund steht. Und ja, dass eben auch Dinge im Vordergrund stehen, die Stichwort Plattformökonomie, jetzt auch durch ganz andere Aspekte noch adressiert werden, sei es DMA und dessen Private Enforcement und so weiter.
Sind das dann bisher im Wesentlichen Paragraph 20 Fälle, wenn ich das so richtig verstehe? Oder
ich habe den ersten, was sind
das? Paragraph 20 GWB-Fälle?
Paragraph 9, ja genau. Ja, 19, 20 oder je nachdem 102 natürlich auch, je nachdem wie weitläufig die Auswirkungen sind. Aber ja, also letztlich Missbrauchsfälle. Ne?
Und das funktioniert? Also oder haben wir da auch irgendwie Fehlentwicklungen, wo Sie sagen, ach, das bringt uns an die Grenzen?
Das, also bis, wenn da jetzt, was weiß ich, mit dem, ist ja dann kein Kartellrecht angeblich, aber mit Private Enforcement des DMA jetzt plötzlich Prozesswellen kämen, ja, dann würde das wahrscheinlich auch jemanden an die Grenzen bringen. Aber tatsächlich lassen sich diese Fälle dann doch deutlich leichter in Anführungsstrichen bearbeiten, als das jetzt bei Kartellschadensersatz der Fall ist, weil Marktabgrenzungen, Feststellung der Marktmacht ist dann manchmal nicht gar so schwierig wie einen Schaden festzustellen.
Herr Klumpe, das ist ja beruhigend, dass es da noch funktioniert und keine Sorge, beim DMA habe ich gelernt, die Gatekeeper verhalten sich von Natur aus compliant. Das ist sozusagen die Anforderung, die an sie gestellt wird. Da wird es wahrscheinlich gar keine rechtlichen Fragen mehr geben. Wir müssen zum Abschluss noch zwei Dinge klären. Erstens, Sie sind ja ein Meister des Aufsatztitels und greifen dabei bevorzugt auf Pop- und Rockhits der letzten, wie heißt es im Radio immer, das Beste aus den 70ern, 80ern und 90ern oder so zurück. Und von heute, genau, wir hatten heute ja schon das Beste sozusagen. Wenn Sie noch einen Tipp für uns haben, wie wir diese Podcast-Folge nennen sollen, bei welchem Interpreten suchen wir da am besten? Bruce Springsteen oder jetzt Tina Turner nochmal in Memoriam, oder haben Sie schon was im Kopf dafür?
Das ist schon nicht mehr so meine Zeit. Ich bin ja wirklich so tief in den 80ern. Deswegen würde ich da eigentlich so den Tipp geben. Ich hätte jetzt nichts wirklich direkt vor Augen, es sei denn, es fällt mir in den nächsten 10 Sekunden noch ein. Aber so in den 80ern würde ich mal suchen, da wird man bestimmt noch irgendwie fündig werden. Das ist eine Fundgrube.
Ja, also es ist. Also ich könnte sonst noch diesen eher Schlager empfehlen, Ich und mein Holz. Ja.
Ja. Die zweite Frage ist, nachdem Sie es jetzt gleich überstanden haben, Herr Klumpe, gönnen Sie sich ein Dr. Gerd-Eis?
Ja, das, ich hoffe, heute Abend wird es dann geliefert werden. Ja, es ist.
Was hat es damit auf sich? Das müssen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz erklären.
Ja, ist auch über die sozialen, auch über ein soziales Medium dann irgendwann mal gegangen. Mein guter Freund, der liebe Michele, aka der Eismann, fragte mich mal irgendwann, es gäbe da so eine Jugendmannschaft und die bräuchte unbedingt einen neuen Trikotsatz. Uns fehle am Geld. Weiß gar nicht, warum er mich da gefragt hat. Ich wäre der Letzte, bei dem ich anklopfen würde, aber nun gut. Und ich sagte, was habe ich denn davon? Ja, sagte er dann, also außer dem guten Karma wirst du dafür bekommen, erstmal gratis Eis von mir in gewisser Maße, dann machen wir die Trikotwerbung zusammen. Und das ist jetzt auch so passiert, da steht jetzt also der Name der Eisfabrik drauf und featuring Dr. Gerd. Und insbesondere benenne ich dann eine Eissorte nach dir. Und so kam es dann. Das ist jetzt Skyr Orange, wenn man es, also, wie das Zeug heißt, ist das griechischer Joghurt, keine Ahnung. Also ich glaube, es heißt Skyr. Ne? Und das ist jetzt dann meine Eissorte geworden. Es gibt es jetzt schon seit über einem Jahr, immer mal wieder, also er wechselt ja täglich das Programm, immer mal wieder gibt es jetzt diese Eissorte zu kaufen, die heißt jetzt Dr. Gerd.
Und das ist Wer in Bochum erhältlich oder wo bekomme ich das Eis?
Genau, das ist in Bochum erhältlich, im Bochumer Südwesten ist es dann wohl. Im Bochumer Südwesten, wo eben der gute Michele mit seinem Eiswagen rumfährt, aus an vielen Stationen da täglich erhältlich, ja.
Dr. Gerd Eis, da sehen Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kartellrichter Deutschlands schmeißen der Wirtschaft nicht nur Knüppel in die Beine, wie gelegentlich behauptet wird vom Unternehmen, sondern sie schützen ja den Wettbewerb und sie tun sogar noch was für die Wirtschaft. Ja, also sie sponsern da sogar noch das Dr. Gerd Eis und bereichern die Produktivität.
Und den Wettbewerb auf dem Fußballplatz, nicht? Wie wir wissen.
Ja. Herr Klumpe, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, für die vielen gar nicht oberflächlichen Antworten. Und freuen uns auf weitere spannende Entscheidungen aus Luxemburg Richtung Dortmund und natürlich aus Dortmund selbst und werden das aufmerksam im Auge behalten. Vielen, vielen Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis demnächst.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, von mir auch. Grüße an alle. Tschüss.
Tschüss.